einkaufen gehen, dann kommt uns etwas zugute, was wir vielleicht gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Auf jedem Produkt befindet sich ein Etikett. Und dann sehen wir dann auf den ersten Blick, was da drin ist. Das ist Karo. Muckefuck haben wir früher gesagt. Ja. Solch ein Etikett, das hilft uns beim Einkaufen, damit wir sofort sehen, was wir haben wollen, und es steht auch drauf, was drin ist. Auch dann zu Hause bei uns in den Schränken hilft uns das, dass wir wissen, wo wir hinzugreifen haben, ohne dass wir lang zu suchen brauchen. Und im Laden können wir uns auch darauf verlassen, dass in dieser Packung dann auch das drin ist, was draufsteht, in der Regel. Es sei denn, ihr kauft ein paar ganz billige Nike-Schuhe. Ja, so, hab keine Ahnung, was die normalerweise kosten, aber so für den Preis von 10%, dann müsst ihr sagen, dann ist wahrscheinlich nicht Nike drin, auch obwohl vielleicht Nike draufsteht. So, Etiketten auf den Waren und auf den Produkten sind uns ja sehr hilfreich. Aber wie ist das, wenn wir Menschen anschauen? Etikettieren wir die dann auch in unseren Gedanken? Sehen wir auf dem ersten Blick, was drin ist in diesen Menschen? Bekommen die von uns so ein Etikett verpasst? Ausländer, Türke, Penner, es sei denn, man heißt Penner, ja. Lustig, reserviert, herzlich, sympathisch, schwer von Begriff. Wir haben eine ganze Menge Etiketten, die wir verteilen. Und meistens haben wir mit diesem Etikett auch eine gewisse Vorstellung von dem Inhalt. Wie der ist, wie dieser Mensch dann ist, ob wir etwas mit dem zu tun haben wollen und wie wir diesen Menschen behandeln. Wir haben ihn sofort in irgendeine Schublade gesteckt, haben uns ein Urteil gebildet und wir sind Richter geworden. In unserem heutigen Bibeltext geht es um dieses Thema. Er enthält eine Warnung vor dem Ansehen der Person. Das ist der Titel der Predigt, Warnung vor dem Ansehen der Person. Wir lesen im Jakobusbrief im Kapitel 2 die Verse 1 bis 13. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt, und sprecht: Setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen: Stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter. Handelst so, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Soweit dieser Text, den wir heute betrachten wollen. Letzte Woche haben wir gehört, dass Jakobus uns auffordert, Täter des Wortes Gottes zu sein. Das haben wir gelesen im Kapitel 1, Vers 22. Seid nicht Täter des Wortes, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Und dann hatte er auch ein ganz konkretes Beispiel schon dazu. Im Vers 27 sagte er uns, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Und heute bleibt er praktisch und konkret. Ich möchte jetzt nur noch einen Hinweis geben, dass ich vieles von dem, was ich jetzt weitergebe, aus den Notizen von Paul Timblin mir zu eigen gemacht habe und auch die Gliederung. Also nicht alles, was jetzt kommt, stammt aus meiner Feder, aus meinem Mist. Wir haben als erstes jetzt den Befehl, das Problem. Jakobus sagt, meine Brüder. Jakobus spricht also hier zu Gläubigen, wobei er mit den Brüdern natürlich auch die Schwestern meint. Die Bibel wörtlich zu nehmen ist richtig, aber man muss auch den Sinn verstanden haben. Nämlich das Problem, das Jakobus hier in diesem Vers anspricht, haben nicht nur die Brüder, sondern das haben auch die Schwestern. Aber ich denke, damit, mit solchen Aussagen haben wir hier kein Problem. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi oder den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit. Zwei kurze Bemerkungen zu diesem Satz. Zum einen spricht Jakobus hier bereits von dem Glauben. Wie er diesen Glauben definiert, das werden wir dann in der nächsten Predigt hören. Ab Kapitel 14 wird er uns das darlegen. Manche Ausleger sagen, dass ab Vers 14, dass das die schwierigste Auslegungsfrage im Neuen Testament sei. Was versteht Jakobus unter Glauben? Welchen Glauben meint er? Wir werden nächsten Sonntag sehen und hören, ob das zutreffend ist, ob das wirklich so schwierig ist. Zum Zweiten nennt hier Jakobus seinen Halbbruder Jesus zum zweiten, aber auch zum letzten Mal mit seinem Namen und seinem Titel. Christus, das ist ein Titel, das heißt, das ist der Gesalbte. Und er nennt ihn auch Herrn und dazu noch Herrn der Herrlichkeit. Jetzt ein Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel. In der spätjüdischen apokryphen Literatur heißt Gott der Herr der Herrlichkeit. In der frühen Christenheit wird diese Bezeichnung zugleich für Jesus Christus gebraucht. Diese Bezeichnung drückt in bekenntnisartiger Kürze und Klarheit die Gottheit des Sohnes aus. Jakobus nennt seinen Halbbruder den Herrn der Herrlichkeit und er drückt damit aus, dass er erkannt hat, dass dieser, sein Halbbruder, Jesus, Gottes Sohn und somit auch Gott ist. Mich hat das beeindruckt, dass bereits so früh ganz klar war, dass Jesus auch Gott war. Der Brief ist sehr früh geschrieben. Ausleger gehen davon aus, dass er kurz nach der Steinigung des Stephanus an die dann sich zerstreuenden Judenchristen geschrieben wurde. Dieser Brief ist also das erste Buch im Neuen Testament, das geschrieben wurde. Und es ging da noch sehr jüdisch in der Gemeinde zu. Jakobus nennt sie Synagoge. Im Vers 2 lesen wir das. Und auch die Bemerkung im Vers 7, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen oder angerufen worden ist, dass auch das deutet darauf hin, auf ein jüdisches Taufverständnis und auf eine jüdische Taufpraxis. Der Name Jesu wurde über dem Täufling ausgerufen. Und obwohl noch hier so viel Judentum ja in den Köpfen dieser ersten Christen war, ist ihnen aber doch klar, dass Jesus Gott ist. Meine Brüder, habt den Glauben an den Herrn Jesus Christus ohne Ansehen der Person. Früher wurde mit der Person nicht so sehr der Name verbunden, sondern eher der Stand. Also, diese Person ist Bauer, Bürger, Edelmann. Er ist er ist arm, er ist reich, er ist Beamter oder er ist Arbeiter. Das war damit eher verbunden als heute mit dem Namen. Haltet den Glauben an den Herrn Jesus ohne Ansehen der Person. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Verse 2 und 3. Jakobus nennt ein konkretes Beispiel. Das, was Jakobus hier anspricht, wir lesen die zwei Verse gerade. Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, wobei das Unsauber nicht unbedingt schmutzig sein muss. Ja, dieses Unsauber steht auch dafür, dass es eben eine ärmliche, eine schlichte, eine einfache Kleidung ist. Es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setz dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Ich habe das mal selbst erlebt mit meiner Kleidung. Wir hatten einen Kunden, einen Herrn von und zu. Mit dem hatte ich öfters zu tun, war Rechtsanwalt und so weiter. Und eines Tages kam er an, also er hatte Loden, die feinsten Loden an. Ich kam mir mit meinem Jackett, mit meinem etwas abgeschossenen Schlips, ich kam mir richtig schäbig neben dem vor, mit seinen feinen Loden. Also Kleider sauber waren, ja. Also ich hatte selbst ein ärmliches gegenüber von ihm, kein prächtiges, sondern ein ärmliches Gewand an. Das, was hier Jakobus anspricht, muss tatsächlich passiert sein. Sonst hätte er es nicht zum Thema in seinem Brief gemacht. Die Situation können wir uns einerseits heute vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen. In Deutschland wird in den letzten Jahren den wirtschaftlich Armen viel Hilfe angeboten. Es gibt soziale Netze, wo sie aufgefangen werden. Es gibt Arbeitslosengeld, Krankengeld, Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld. Es gibt Tafeln, wo man günstig einkaufen kann, auch wenn das nicht mehr das Frischeste ist, aber es ist immer noch genießbar und wohlschmeckend. Es gibt Suppenküchen und noch einiges. Nach meinem Eindruck ist die Diskrepanz zwischen Arm und Reich bei uns nicht mehr so krass, wie sie vielleicht vor 50 oder 60 und weiteren Jahren gewesen ist. Meine Mutter erzählt immer wieder von Zeiten nach dem Krieg, wo es auch viel Armut gab, vor dem Krieg, wo es in jedem Dorf irgendwelche Familien gab, die wirklich arm waren. Teilweise war Alkoholmissbrauch im Spiel, ja, und die Frauen mussten sehen, wie sie ihre Kinder durchbrachten. Also aus den Erzählungen habe ich eher noch den Eindruck, dass es da viel Armut früher gab. Und heute durch die sozialen Netze ist das etwas gemildert. Es muss niemand mehr hungern in unserem Land. Und trotzdem gibt es doch noch viele, die auch durch diese sozialen Netze fallen. Die Statistiken belegen es uns immer wieder. Und viele, die vielleicht finanziell nicht arm sind, sind aber dennoch arm dran, wie wir sagen. Sie sind krank, sie sind schwach, sie sind behindert, sie sind Alte und es sind Leute, Menschen, die mit allerlei Lasten belastet sind. Dass der von Jakobus geschilderte Fall aber dennoch für uns heute auch aktuell ist, soll uns folgenden Fall verdeutlichen, den ich jetzt etwas konstruiere. Stellt euch vor, sonntags kommt ein Mann von der Straße, der sich seit einiger Zeit nicht und sich vielleicht auch erst noch Mut antrinken musste, damit er hier die Schwelle zu unserer Gemeinde überschreiten kann, kommt hier rein und setzt sich. Wer würde sich gerne neben ihn setzen? Vielleicht stört er den Gottesdienst. Haben wir schon gehabt, ja, dass hier jemand war. Er lebt nicht mehr, die den Willi noch kennen. Ja, es ist also alles gar nicht so weit hergeholt. Wer würde sich gerne neben ihn setzen? Oder aber der Bürgermeister der Stadt Hünfeld würde unseren Gottesdienst besuchen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Herr Schwenk heißt, gell? Oder Schwenk, ob der Herr Schwenk reich ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber er besitzt auf jeden Fall einige Macht. Er ist reich an Beziehungen und an Kompetenzen. Oder es käme wirklich einer hier rein, von dem wir wissen, dass er einige Millionen auf dem Konto hat. Was bewegt uns dabei? Welche Gefühle kommen da bei uns auf? Nun gibt es bei uns ja keine bevorzugten Plätze mehr. Alle unsere Stühle sind neu und alle Stühle sind gleich bequem. Und auch die Technik überträgt das Gesagte in alle Ecken und Winkeln und ganz besonders heute. Und da möchte ich dem Jakob, wo ist er? Irgendwo habe ich ihn eben noch gesehen, dem Jakob danken, dass er sich so schnell die Zeit genommen hat, hier bei uns das wieder auf die Reihe zu bringen. Vielen Dank, Jakob. Also es wird alles in alle Ecken und Winkel bei uns übertragen. Da oben ist er, ja. Aber was geht in unserem Herzen vor? Im ersten Fall von dem Mann, der wohl nicht gut riecht. Ja, man denkt sich vielleicht, ich denke mir, der ist selbst schuld. Es gibt genügend Hilfsangebote. Ich halte Abstand, weil er mich vielleicht um Hilfe bitten könnte. Um eine Dusche, vielleicht um Kleider, vielleicht um Unterkunft. Und ich will lieber meine Ruhe haben. Der würde nur meinen wohlgeordneten Alltag durcheinander bringen. Und bei dem Reichen, was geht uns da durch den Kopf? Bei dem Reichen an Macht und Geld, deren Fürsprache, deren Beziehungen, deren Geld könnten wir vielleicht gut gebrauchen zur Realisierung irgendeines Objektes, Projektes. Ja. Wir stufen die Personen gleich in Kategorien ein, kleben ihnen ein Etikett auf. Und dementsprechend behandeln wir sie auch. Dementsprechend meiden wir Abstand oder suchen ihre Nähe. Und so schwingen wir uns zum Richter über sie auf. Und das, so schreibt Jakobus, das darf nicht sein. Und warum? Das erklärt er uns in den nächsten Versen. Der dritte Punkt, das Ansehen der Person ist Sünde für uns Christen. Die Verse 5 bis 13. Der erste Unterpunkt, das Ansehen der Person widerspricht der Erwählung Gottes. Das Ansehen der Person widerspricht der Erwählung Gottes. Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wenn ein Gläubiger solche Unterschiede macht, ist in seinen Augen der Reiche besser als der Arme. Menschen werden nach dem gerichtet, was sie haben, anstatt nach dem, was sie sind. Jakobus sagt, hört, passt auf, gebt Acht. Hier ist eine Gefahrenquelle, hier ist eine Falle. Aber Vers 5 bedeutet nicht, dass man arm sein muss, um errettet zu werden, um auserwählt zu werden, um in den Himmel zu kommen. Aber Gott hat mehr Arme, Schwache, Unedle und Verachtete erwählt als Reiche. Das sagt deutlich uns die Schrift. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 1, die Verse 26 bis 29, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott hat seine Wahl, Gott hat seine Auswahl getroffen. Zunächst in die Person selbst. Das bedeutet wiederum nicht, dass Gott nur Arme erwählt. Es gibt auch reiche Gläubige. Wir haben gerade gehört, es gab welche in der Gemeinde in Korinth. Es gab nicht viele, aber es gab welche. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige und nicht viele Edle, aber es gab sie. Also es bedeutet nicht, dass Gott nur Arme erwählt. Es gibt auch reiche Gläubige. Es bedeutet auch nicht, dass er alle Armen erwählt. Aber er erwählt. Das sagt uns die Schrift an vielen Stellen. Ich will dieses Thema heute hier nicht vertiefen, aber es kommt immer wieder vor. Dann hat er die Armen auserwählt, reich im Glauben zu sein. Arme sind gezwungen, aufgrund ihrer Armut mehr auf Gott zu vertrauen als die Reichen. Sie machen damit reiche Erfahrung der Barmherzigkeit und Fürsorge Gottes. Wenn wir Biografien lesen, Hudson Taylor und andere großen Männer im Reich Gottes, dann sehen wir immer wieder, wie sie das erfahren haben, wenn sie alles hingegeben haben, dass Gott dennoch für sie gesorgt hat. Und immer wieder durften sie auch das Beispiel von Georg Müller mit seinen Waisen in Bristol. Sie machen damit reiche Erfahrung der Barmherzigkeit und Fürsorge Gottes. Reiche sind eher geneigt, ihrem Reichtum zu vertrauen. Sie haben es nicht nötig, Gott um Hilfe für Alltagsdinge zu bitten. Ihr Konto gibt immer genug her, dass sie sich alles kaufen können, was sie gerne hätten. Die müssen nicht unbedingt beim Aldi oder im Vortagsladen einkaufen. Die können zum Teegut gehen. Hoffentlich mache ich jetzt nicht die falsche Werbung. Oder ins Reformhaus oder gar gleich in den Hofladen. Sie brauchen auch ihre Kleider nicht bei C&A zu kaufen, sondern sie können in die Boutique gehen. Wenn wir jetzt jemanden geringschätzen, den Gott würdig erachtet hat, Erben seines Reiches zu sein, widersetzen wir uns Gottes Willen und tun Sünde. Das Ansehen der Person widerspricht der Erwählung Gottes. Der nächste Punkt, das Ansehen der Person zieht uns unter Umständen ins falsche Lager. Die Verse 6 und 7. Ihr habt den Armen verachtet. Zu dem Vers will ich eine kleine Geschichte lesen, die ich hier bei Axel Kühner gefunden hatte. Er hat sie überschrieben mit "Nie wieder". Ein Pfarrer hat einen Mann zu beerdigen, der über 60 Jahre keine Kirche mehr betreten hatte. Von den Angehörigen erfährt er eine traurige Geschichte. Der Mann war eins von vielen Kindern einer armen Familie. Nur mit Mühe und Not konnten die Eltern die zahlreichen Kinder durchbringen. Als 10-Jähriger wurde der Junge zum Kindergottesdienst eingeladen. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte er biblische Geschichten und fröhliche Glaubenslieder. Er sang begeistert mit und hörte gebannt auf die Erzählung von Jesus. Nach dem Gottesdienst nahm ihn die Leiterin beiseite. "Junge, komm bitte mit diesen zerrissenen Alltagskleidern nicht wieder. Wir sind doch hier im Hause Gottes." Der Junge blickte verschämt an seinen geflickten Sachen herunter, auf seine nackten und dreckigen Füße und antwortete leise: "Nie wieder will ich es tun, nie wieder." Und das hat der Mann durchgehalten, bis er nun aufgebahrt in der Kirche lag. Wie schnell haben wir mit vermeintlich edlen Argumenten Menschen abgekanzelt, abgestempelt, etikettiert, verletzt. Und wir werden irgendwann mal dafür Rechenschaft ablegen müssen. Also nochmal, das Ansehen der Person zieht uns unter Umständen ins falsche Lager. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen wurde? Wenn ein Gläubiger einen Armen geringschätzig behandelt, tut er genau das Gegenteil von dem, was Gott tut. Gott hat sie erwählt. Und hier, wenn wir dies tun, wird das, was Gott erwählt hat, durch uns gedemütigt. Dem wird Unehre getan. Jakobus will in diesen Versen deutlich machen, dass es gewöhnlich so ist, dass die Reichen die Armen unterdrücken und ausnutzen. Und im Vergleich zu den wirklich Reichen sind die Briefempfänger auch arm. Reiche Menschen sind oft diejenigen, die den Namen Gottes missbrauchen und eher dazu neigen, Feinde und Gegner des Christentums zu sein. Jakobus zeigt, dass es nicht richtig ist, potenzielle Feinde des Christentums zu ehren, zu loben und zu hofieren und gleichzeitig die zukünftigen Erben des Reiches geringschätzig zu behandeln. Jakobus zeigt dies an drei Punkten. Sie üben Gewalt gegen die Christen, unterdrücken sie. Sie ziehen die Armen bzw. die Christen vor Gerichte. Und drittens, sie verlästern den Namen Christi. Ich muss euch sagen, ich habe Probleme mit diesen Versen, sie auf mein oder auf unser Leben zu übertragen und passende Beispiele zu finden. Aufgrund meiner wirtschaftlichen Situation zähle ich mich eher zu den Reichen als zu den Armen. Ich bin in der glücklichen Lage, nicht jeden Cent umdrehen zu müssen. Ich zähle mich zu den Reichen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe keine Ambitionen, gegen Mitchristen oder gegen Christen Gewalt auszuüben, sie vor Gerichte zu ziehen und den Namen Christi zu verlästern. Vielleicht tue ich es in irgendeiner Art unbewusst doch, aber ich mache es zumindest nicht bewusst. Und wenn Jakobus jetzt aber das für nötig erachtet, diese Dinge in seinem Brief zu erwähnen, dann wird das so gewesen sein. Und da sich die Menschen bis heute nicht geändert haben, wird es auch heute noch so sein. Genauso wie es damals Jakobus in seinem Brief schreibt. Für die Reichen ist ihr Reichtum aber auch wirklich ein Hindernis, ganz nach dem Willen Gottes zu leben. Das habe ich in meinem Leben auch schon feststellen müssen. Es gibt da eine Haltung, die man Besitzstandswahrung nennt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, mir soll auf jeden Fall das erhalten bleiben, was ich heute habe. Besitzstandswahrung. Das, was ich habe, das soll mir bewahrt bleiben. Mit meinem Vermögen nicht hinter eine gewisse Linie zurück. Der Wohlstand und der Reichtum beeinflusst uns Reiche. Das ist eine Tatsache und daran können wir nicht rütteln. John Wesley hat einmal gesagt, ich kenne nur 4 Leute, die von ihrem Reichtum nicht beeinflusst worden sind. Aber kurz vor seinem Tod musste er gestehen, ich kenne keinen einzigen. Die 4, von denen er einmal der Meinung war, dass sie nicht von ihrem Reichtum beeinflusst seien, waren sicherlich Brüder im Herrn, die ihn auch großzügig unterstützt haben. Aber er musste im Laufe der Zeit feststellen, dass sie doch nicht ganz frei waren vom Einfluss ihres Reichtums. Jemand anderes hat gesagt, es ist schwierig für einen reichen Mann, recht gesonnen zu sein. Und es ist schwierig für einen recht gesonnenen Mann, reich zu sein. Dieser Satz könnte fast vom Onkel Ernie stammen. Der liebte solche markanten und einprägsamen Sprüche. Es ist schwierig für einen reichen Mann, recht gesonnen zu sein. Und es ist schwierig für einen recht gesonnenen Mann, reich zu sein. Ich will nicht viel heute über Reichtum sagen und über die Reichen, denn wir kommen im Kapitel 5 auf dieses Thema noch einmal zu sprechen. Aber nur so viel. Reichtum als solches ist aber auch nicht sündig oder schlecht. Auch er ist von Gott gegeben. In den Anfangszeiten der Fuldaer Gemeinde gab es einen nordhessischen Fabrikanten, der uns massiv gesponsert hat. Mit viel Geld hat er nach Fulda reingesteckt und auch in andere Werke. Und dann hat er einmal gesagt, ich schaufle das Geld zum Fenster raus, aber Gott schaufelt es wieder rein. Und er hat die größere Schippe. Ja. Wir Reichen sollen nur nicht unsere Hoffnung auf diesen irdischen Reichtum setzen. Paulus schreibt an sein Kind Timotheus im 1. Timotheusbrief, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Passen wir auf, dass wir uns nicht durch Ansehen der Person ins falsche Lager ziehen lassen. In den Sprüchen heißt es, in Sprüche 14, Vers 20, der Arme ist verhasst, auch seinem Nächsten. Aber die Reichen haben viele Freunde. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Drittens, das Ansehen der Person widerspricht dem königlichen Gesetz. Die Verse 8 bis 13. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter. redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Jakobus muss bei den Gesprächen, die sein Halbbruder Jesus mit verschiedenen Schriftgelehrten geführt hat, gegenwärtig gewesen zu sein. Eines dieser Gespräche ist uns in Matthäus Kapitel 22 in den Versen 34 bis 40 überliefert. Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das erste Gebot, beziehungsweise der erste Teil dieses königlichen Gesetzes, umfasst von den 10 Geboten die Gebote 1 bis 3 nach katholischer Zählung oder 1 bis 4 nach evangelischer Zählung. In der katholischen Zählung fehlt da das Gebot, dass du dir kein Bildnis machen sollst. Das fassen die zusammen mit dem zweiten Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Und dafür haben sie dann im 9. und 10. Gebot diese Begehrensgebote, haben sie zwei daraus gemacht. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes und du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gutes. So habe ich das in der Schule gelernt. Evangelischen zählen ein wenig anders. Aber die ersten, wie gesagt, der erste Teil dieses Gesetzes umfasst diesen ersten Teil der 10 Gebote, wo es um Gott geht. Und das zweite Gebot, das der Jesus hier sagt, das dem ersten gleich ist, das ist nicht untergeordnet. Das ist auf der gleichen Stufe, auf dem gleichen Rang, in der gleichen Wichtigkeit wie das erste Gebot. Und dieser zweite Teil umfasst die Gebote eben 4 bis 10 oder 5 bis 10, wo es um die Menschen geht. Dass Jakobus hier dieses königliche Gesetz zitiert, das zeigt uns, wie ernst diese Verfehlung Ansehen der Person ist. Falsche Gedanken über eine Person ist vor Gott so schwerwiegend wie Diebstahl, Töten, Ehebruch, falsches Zeugnis geben oder Begehren. Das Gesetz ist königlich, weil es vom König kommt, nicht erst vom König der Juden, von Jesus. Dieses Gesetz ist im Alten Testament verankert. Im 3. Mose 19, Vers 18 lesen wir das. Paulus fasst dieses königliche Gesetz gut in Römer 13, 8 bis 10 zusammen. Dort schreibt er: Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich darf einschieben, die Liebe unterstellt auch dem Nächsten nichts Böses. Klammer zu. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Kleiner Exkurs an der Stelle: Hier sehen wir auch, dass das ganze Evangelium, und die Briefe sind ja ein Teil des Evangeliums, sie sind alle aus einem Guss, aus einem Geist. Paulus schreibt im Brief an die Galater: Das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Das ist etwas, worüber ich immer wieder staune. Paulus hat die Offenbarung direkt von Jesus bekommen. Er war ja nicht dabei, als Jesus diese Predigten hielt. Ist ja nicht mit Jesus gegangen. Aber etwas später schreibt er im gleichen Brief, Galater 2, Vers 9: Und als sie, da in Jerusalem, Die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Also obwohl er dieses Evangelium, das heißt obwohl, weil er das Evangelium von dem Herrn Jesus selbst empfangen hatte, ja, es gibt also sozusagen zwei Säulen, ja, die Offenbarung an den Paulus und das, was die anderen Jünger erlebt haben mit dem Herrn Jesus und gehört haben von dem Herrn Jesus, ja, das passt, das stimmt überein, ja, es ist alles aus einem Guss, aus einem Geist. Ende dieser kleinen Exkursion. Zurück zu Jakobus. In den Versen 9 und 10 stellt Jakobus fest, dass das Ansehen der Person eine Verletzung dieses Generalgebotes, so nenne ich es mal, dieses königlichen Gebotes des Gesetzes, dass es eine Verletzung dieses Gesetzes ist und deswegen Sünde ist. Egal, wie viele andere Gesetze und Gebote wir halten, wenn wir gegen dieses Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, dadurch verstoßen, dass wir Menschen, egal ob gläubig oder ungläubig, bevorzugen oder verachten, wir machen uns schuldig, wir sündigen. Das Gesetz ist wie eine Glasscheibe. Wenn ein Teil kaputt ist, wenn ein Loch in der Scheibe ist, ist die ganze Scheibe hin. Ja, das ist ein gutes Bild. Das Gesetz ist wie eine Glasscheibe. Ein Loch drin, an einer Ecke kaputt, die ganze Scheibe ist hin. Anhand von zwei konkreten Beispielen, zwei schwerwiegenden Sünden, Mord und Ehebruch, demonstriert Jakobus noch einmal den Ernst des Themas. Im Vers 12 fordert uns Jakobus auf, so zu reden und zu handeln wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wir Gläubige werden nicht mehr nach dem Gesetz des Alten Testaments gerichtet, sondern nach dem Gesetz der Freiheit. Was ist das für ein Gesetz? Das Gesetz der Freiheit ist gleichzusetzen mit dem Gesetz Christi, wie es uns im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2 beschrieben ist. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dieses Gebot, dieses Gesetz gab der Herr Jesus seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden und Sterben. Johannes 13, 34 lesen wir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wenn wir in die Nachfolge Jesu eingetreten sind, wenn wir seine Jünger geworden sind, sind wir frei. Sind wir frei, in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Gebot zu erfüllen. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wir sind frei, das Richtige zu tun, mit Gottes Kraft, mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Wir sind frei, zu lieben, wie er uns geliebt hat. Nach der Herausforderung in Vers 12 nennt Jakobus auch den Grund für seinen Appell. Gott wird nicht nach Ansehen der Person richten. Wenn wir mit anderen barmherzig umgehen, zum Beispiel eben nicht auf das Äußerste achten, auf sein Äußeres achten, nicht Motive richten. Wenn wir mit anderen barmherzig umgehen, wird Gott barmherzig mit uns umgehen. Und zwar im Preisgericht, in das die an Christus Gläubige kommen werden. In das andere Gericht, wo es um Leben und Tod, um ewiges Leben, um ewigen Tod geht, da kommen wir nicht mehr hin. Johannes schreibt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, das heißt, der Jesus sagt es, Johannes hat es aufgeschrieben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn wir mit anderen unbarmherzig umgehen, können wir nicht erwarten, dass wir von Gott Barmherzigkeit vor dem Preisrichterstuhl Christi erwarten können. Wenn wir dieses Gebot ernst nehmen und danach leben, werden wir am Tag des Preisgerichtes vor Gott mit Zuversicht und nicht mit Scham stehen können. Wir verherrlichen Christus nicht, wenn wir ständig kritisch sind und andere Menschen richten. Wenn wir uns Zeit nehmen, unsere eigene Not anzuschauen, dann werden wir bemerken, wie viel Barmherzigkeit wir selbst brauchen. Ich weiß von mir selbst, dass ich viel Barmherzigkeit sowohl von euch allen als auch beim Preisgericht brauchen werde. Wenn wir verstehen, wie viel Barmherzigkeit wir benötigen, werden wir eher bereit sein, anderen Barmherzigkeit zu zeigen. Ich komme zum Schluss. Und da will ich nochmal konkret werden und euch mit diesen Gedanken, mit den folgenden Gedanken in die Woche entlassen. Wenn wir das Evangelium an gewisse Menschen nicht verkündigen, weil wir meinen, dass sie nicht zu retten sind, dann begehen wir diese Sünde des Ansehens der Person. Wenn wir nur gewisse Menschen zum Essen einladen, weil sie für uns angenehm sind, dann begehen wir diese Sünde. Unsere Gastfreundschaft offenbart unsere Herzen. Wenn wir nur die Besucher unserer Gemeinde freundlich aufnehmen, die uns als nett und interessant erscheinen, dann begehen wir diese Sünde. Vor 2-3 Wochen hat uns eine Frau kontaktiert über das Internet. Sie war hier im Gottesdienst. Sie hat sich sehr wohl gefühlt. Sie hat gesagt, es hat ihr gut getan. Und sie hatte verschiedene Fragen. Ich habe ihr darauf geantwortet. Und sie hat auch wieder geantwortet. Und dann schreibt sie unter dem anderen: Es ist sehr schwierig, wenn sich die Gemeindemitglieder schon so nah sind und ein Einzelner oder Einzelne, das hat sie in Anführungszeichen geschrieben, versucht, da sich einzubringen. Das soll uns eine Mahnung sein, das soll uns unsere Augen öffnen. Ja, ich weiß, wie schön das ist, wir haben uns viel zu erzählen, immer hinterher, ja, dass wir einen Blick haben für die, die hereinkommen und uns besuchen. Wenn wir nur die Besucher unserer Gemeinde freundlich aufnehmen, die uns als nett und interessant erscheinen, dann begehen wir diese Sünde. Wenn wir nur gewisse Menschen aus der Gemeinde helfen und für sie beten, nur für gewisse Menschen aus der Gemeinde helfen und für sie beten, dann begehen wir diese Sünde. Wenn wir wirklich rettenden Glauben haben, werden wir uns um eine unvoreingenommene Haltung bemühen und die Menschen nach ihrem Charakter beurteilen und nicht nach ihrer Kleidung und nach ihrem Aussehen. Wir werden uns nicht um die Reichen kümmern und die Armen ignorieren, sondern jeden Menschen um Christi willen lieben. Christliche Liebe meint, andere so zu behandeln, wie der Herr uns behandelt. Und das wollen wir tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.